DW Menschen und Märkte.
In Europa sinkt die Inflation. Weltweit sind Milliarden Menschen ohne Absicherung. Russland und die Ukraine streiten weiter um Gas. Brüssel kritisiert Berlin und scharfe Töne aus Paris in Richtung Washington. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und sage herzlich willkommen. An diesem Donnerstag wird die Europäische Zentralbank bekannt geben, ob sie die Geldpolitik weiter lockert. Sorgen macht den Währungshütern vor allem die Inflation. Die war zuletzt viel niedriger als von der Zentralbank gewünscht. Heute präsentierte die Europäische Statistikbehörde neue Zahlen und die bestätigen die Befürchtungen der Notenbanker. Aus Brüssel, Martin Bohne.
Nach der vorläufigen Schätzung von Eurostat liegt das Preisniveau in den 18 Staaten der Währungsunion im Mai lediglich 0,5% über dem Niveau vor einem Jahr. Experten hatten mit 0,7% gerechnet. Das war auch der Wert im April. Im März war die Inflationsrate schon einmal auf 0,5% gesunken. Diese Werte nähren die Sorgen vor einer Deflation und sie erhöhen den Handlungsdruck auf die Europäische Zentralbank. Der Inflationszielwert der EZB liegt bei knapp unter 2%. Am Donnerstag kommt der EZB-Rat wieder zusammen. Schon vor 4 Wochen hatte EZB-Chef Draghi angekündigt, dass man sich nicht mit einem dauerhaft niedrigen Preisauftrieb zufrieden geben wolle. Denn das gefährde, im Zusammenspiel mit dem starken Euro, den ohnehin nur schwachen Konjunkturauftrieb in der Eurozone. Verantwortlich für den schwachen Inflationsdruck sind vor allem die Energiepreise. Die sind über Jahresfrist überhaupt nicht gestiegen. Ebenso wenig wie Industriegüter und Nahrungsmittel.
Die große Mehrheit der Menschen hat keine ausreichende soziale Absicherung. Zu diesem Schluss kommt der aktuelle Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Genf. Krankheit und Jobverlust können dann ganze Familien ins Elend stürzen. Auch im reichen Europa sehen die Experten die sozialen Sicherungssysteme in Gefahr. Hans-Jürgen Maurus berichtet.
Soziale Absicherung spielt eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung des Menschenrechts auf soziale Sicherheit für alle, heißt es gleich im ersten Satz des neuen Weltberichts zur sozialen Sicherung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Soziale Sicherheit ist ein fundamentales Menschenrecht, betont ILO-Vizegeneralsekretärin Sandra Pulaski, doch diese globale Verpflichtung ist bei weitem noch nicht umgesetzt.
Social Security is a core human right. And yet this global commitment is still far from being fulfilled.
Denn nur 27% der Weltbevölkerung sind umfassend sozial abgesichert, heißt es in der ILO-Studie. Für die große Mehrheit der Bevölkerung gibt es soziale Sicherheit gar nicht oder nur teilweise, und das betrifft Milliarden von Menschen.
As of today, only 27% of the world's population enjoys comprehensive social protection coverage. For the large majority of the global population, the fundamental human right to social security is not realized at all or only in a partial way that leaves billions of people insecure.
73% der Bevölkerung sind nur ungenügend versorgt oder haben gar keinen sozialen Schutz. Gemeint sind damit fehlender Zugang zu Sozialleistungen bei Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfällen, bei Krankheit, Schwangerschaft oder Invalidität. Harte Kritik übt die ILO am Sozialabbau in der Europäischen Union. Soziale Sicherungssysteme würden ausgedünnt. Dies führe zu mehr Ungerechtigkeit und Armut. Dies ist in der Europäischen Union der Fall, so Sandra Pulaski. Dies betrifft bereits 124 Millionen Menschen, 24% der EU-Bürger. Viele davon sind Kinder, Frauen, ältere Menschen und Behinderte.
In the European Union, cuts in social protection have been one factor contributing to increases in poverty, which now affects 124 million people, or 24% of the population, many of whom are children, women, older persons and persons with disabilities.
Entsprechend fordert die ILO eine Rücknahme der Kürzungen sozialer Leistungen und sicherzustellen, dass fiskalische Konsolidierung nicht auf dem Rücken der Schwachen und Alten ausgetragen wird.
It is time to rethink these cuts and ensure that fiscal consolidation is not accomplished on the backs of the vulnerable and the elderly.
Und noch ein Punkt hebt die ILO-Studie hervor. Bestehende Sozialprogramme berücksichtigen oft nur unzureichend die Lage der Kinder. 18.000 Minderjährige sterben jeden Tag durch unangemessene soziale Absicherung, schreiben die ILO-Experten. Viele Kinder erhalten keinen Geldtransfer, um hinsichtlich der Ernährung, Bildung und Betreuung ihr Potenzial voll auszuschöpfen. In 108 Staaten gibt es Kindergeld und Familienleistungen, aber häufig nur für kleine Gruppen der Bevölkerung. 75 Länder haben keinerlei Programme dieser Art. Die ILO listet mehrere Schwachstellen auf, zum Beispiel fehlende Arbeitslosenunterstützung. Nur 28% aller Arbeitnehmer weltweit haben eine finanzielle Absicherung bei Jobverlust, so Sandra Pulaski, und Unterstützungsprogramme sind ein wichtiger Maßstab bei der Bestimmung von Einkommenssicherheit bei Arbeitsplatzverlust.
Only 28% of workers worldwide are covered by unemployment benefit programs. Unemployment benefit programs are one of the key measures that are used to provide income security to working age populations in case they should lose their job.
Zudem gibt es gewaltige Unterschiede. In Europa erhalten 64% der Arbeitnehmer Arbeitslosengeld. Im Nahen Osten und in Afrika sind es weniger als 3%. Auch bei Krankenversicherungen gibt es beträchtliche Defizite. 39% der Weltbevölkerung sind gar nicht versichert oder unterversichert. In einkommensschwachen Staaten liegt der Anteil bei bis zu 90%. Fortschritte sieht die ILO bei Thailand und Südafrika und vor allem in China und Brasilien, wo Pensionsansprüche und Krankenversicherung signifikant ausgeweitet wurden.
In Berlin treffen sich heute Vertreter der nationalen Energiekonzerne Gazprom aus Russland und Naftogaz aus der Ukraine. Im Streit der beiden Länder geht es um die Rückzahlung von Schulden für geliefertes Gas und die Höhe des zukünftigen Preises. Russland droht, die Gaslieferungen einzustellen. Das würde auch Deutschland und andere EU-Länder treffen. Horst Kleuser berichtet.
Neben dem Geschützdonner im Osten der Ukraine gleicht auch das Ringen um die Erdgaslieferungen und angelaufene Schulden zwischen Moskau und Kiew einem heftigen Kampf. Gazprom sprach ursprünglich von mindestens 3 Milliarden US-Dollar Rückständen seit vergangenen Herbst und hatte zudem damit gedroht, ab heute Morgen 10 Uhr den Gashahn für die Ukraine zuzudrehen. Folgen auch für die Versorgung Westeuropas, das zum Teil an den Pipelines hängt, die durch die Ukraine führen, waren absehbar. Dies wurde jedoch vermieden, weil der dortige Partner Naftogaz am Wochenende 780 Millionen Dollar als Abschlag überwiesen hatte. Der Pressesprecher von Gazprom, Sergei Kuprianow, deutete an, dass man sich nun einigen könne.
Der erste Schritt ist der Ausgleich von Schulden, die zwischen Gazprom und Naftogaz unstrittig sind. Es geht um die Summen von November und Dezember in Höhe von 1 Milliarde 450 Millionen US-Dollar. Das muss bezahlt werden. Wir erwarten auch die Bereitschaft, die Lieferung von April und Mai zu bezahlen.
Kurz nach der Pressekonferenz heute Morgen in Moskau reiste Kuprianow schon wieder mit den Worten ab, die Verhandlungen gingen weiter. EU-Energiekommissar Günther Oettinger hatte nach den Gesprächen in Brüssel bereits angedeutet, dass man einen Kompromiss finden könne. Doch liegen für die Zukunft die Preisvorstellungen nach wie vor weit auseinander. Russland hatte nach Beginn der Krise alle Rabatte für den Nachbarn gestrichen und verlangt knapp 500 Dollar pro 1000 Kubikmeter Erdgas. Weit mehr als der Weltmarktpreis. Vorher hatte das Land um die 270 Dollar bezahlt. Heute bestätigte Ministerpräsident Arseni Jazenjuk in Kiew, dass man diesen Preis nach wie vor für richtig halte. Man sei doch keine Melkkuh. Deshalb sei dies der einzig annehmbare Preis, mit dem die Ukraine zufrieden sein könne. Tatsächlich scheint man in Moskau Entgegenkommen zu signalisieren. Am Rande der Verhandlungen wurde über einen Preis von ca. 380 Dollar pro 1000 Kubikmeter gesprochen, den auch Oettinger für realistisch hält. Alexander Medvedev, der Generaldirektor für das Auslandsgeschäft von Gazprom jedenfalls, scheint auf dieser Grundlage gesprächsbereit zu sein, auch wenn diese Preise für die fast zahlungsunfähige Ukraine nach wie vor hoch scheinen.
Wir berücksichtigen die Entwicklungen und machen auch Korrekturen. Im Endeffekt entspricht der Preis, den Herr Oettinger für die Ukraine nennt, unseren Vorstellungen über die Preise auf dem europäischen Markt.
Die Gespräche laufen weiter. So lange sind Vorausgasse für Gaslieferungen genauso vom Tisch wie ein Lieferstopp oder der Gang der Ukraine vor das Arbitragegericht in Stockholm, wo man Gazprom verklagen wollte.
Die Schuldenkrise in Europa ist noch nicht überwunden. Bisher haben die Länder vor allem auf Sparprogramme und Haushaltssanierung gesetzt, mit dem Ergebnis, dass linke und rechte Protestparteien bei der Europawahl sehr erfolgreich waren. Die EU-Kommission will von ihrem Kurs trotzdem nicht abweichen. Am Montagabend bewertete sie die Wirtschaftspolitik der Euro-Länder und auch Deutschland erhielt keine guten Noten aus Brüssel. Von dort Wolfgang Landmesser.
Die EU-Kommission hat ihre Kritik an der deutschen Wirtschaftspolitik noch einmal unterstrichen. Deutschland müsse für mehr Investitionen sorgen, sagt EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn. in die Verkehrsinfrastruktur und in Bildung. Wir empfehlen, dass Länder mit großen Außenhandelsüberschüssen inklusive Deutschland handeln, um die Binnennachfrage zu steigern und speziell die öffentlichen Investitionen. Das Argument der EU-Kommission, deutsche Unternehmen exportierten dauerhaft mehr Güter, als sie aus anderen EU-Ländern einführen. Um das auszugleichen, müsse Deutschland die Nachfrage im Inland ankurbeln, durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung von Kindern oder durch die Senkung von Steuern und Sozialabgaben, vor allem für Geringverdiener. Neu ist die Kritik an der Mütterrente und der Rente mit 63. Das deutsche Rentensystem werde dadurch belastet, negative Folgen für Einkommen und Beschäftigung seien zu befürchten. Drängender sind die Empfehlungen aber etwa an Frankreich. Die französische Industrie habe in den vergangenen Jahrzehnten international dramatisch an Boden verloren. Frankreich müsse mehr tun, um die Arbeitskosten zu senken. Die Sozialabgaben für Unternehmen seien nach wie vor zu hoch. Und statt die Steuern weiter zu erhöhen, müsse Frankreich die öffentlichen Ausgaben zurückfahren. Wenn Frankreich seine Ausgaben nicht ausreichend senkt, entwickeln sich die übermäßigen Steuererhöhungen der vergangenen Jahre zu einer Belastung für das Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt. Mehr und konsequentere Reformen, solche Empfehlungen hat die EU-Kommission auch für Italien und Spanien parat. Die spanische Regierung dürfe nicht nachlassen, den Arbeitsmarkt zu beleben. Und Italien müsse vor allem etwas tun, um die hohen Staatsschulden nach unten zu bringen. Die hohen Staatsschulden sind die Hauptursache dafür, dass das Land verletzlich ist und das Haupthindernis für Wachstum und neue Jobs. Ihre Strategie im Kampf gegen die Krise hält die EU-Kommission nach wie vor für richtig. Die Kombination aus Sanierung der Staatshaushalte und Reformen habe sich bewährt. Nach langen Jahren der Krise sei das Wirtschaftswachstum zurückgekehrt, sagt EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Die Sparpolitik habe das Wachstum und die Entstehung von neuen Jobs gefördert. Die sogenannte Austeritätspolitik und Wirtschaftswachstum seien also kein Widerspruch. Gegen die meisten Mitgliedsländer hatte die EU-Kommission während der Krise ein Verfahren eingeleitet wegen zu hoher Neuverschuldung, auch gegen Deutschland. Die Bundesrepublik ist schon länger nicht mehr unter den Haushaltssündern. Und die Brüsseler Behörde empfahl, weitere 6 Länder aus dem Defizitverfahren zu entlassen, darunter Österreich, Belgien und die Niederlande.
Die Strafe ist gewaltig. 10 Milliarden $ Bußgeld, umgerechnet 7 Milliarden €, drohen der französischen Bank Paribas in den USA, weil sie US-Wirtschaftssanktionen gegen Kuba, den Iran und den Sudan unterlaufen haben soll. Zwar ist die Bank noch nicht verurteilt, die Strafe also gar nicht offiziell. Trotzdem sorgt die Angelegenheit bereits für Spannungen auf höchster Ebene. Aus Paris, Ingo Bötig.
Es sind deutliche Misstöne zu hören zwischen Frankreich und den USA. Denn die französische Regierung zeigt sich empört über die angedrohte Rekordstrafe von umgerechnet 7,3 Milliarden Euro. Die soll die französische Bank BNP Paribas in den USA zahlen, angeblich weil sie US-Sanktionen gegen den Iran, den Sudan und Kuba missachtet habe. Frankreichs Außenminister Fabius:
Ça pose un très, très gros problème.
Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Wenn ein Fehler begangen wurde, ist es normal, dass es eine Strafe gibt, aber die Strafe muss angemessen sein. Der Außenminister geht sogar noch einen Schritt weiter und droht indirekt mit negativen Folgen für das beiderseitige Verhältnis.
Nous sommes en train de discuter l'Europe avec les États-Unis pour un partenariat transatlantique.
Wir sind gerade dabei, in Europa mit den USA über ein Freihandelsabkommen zu sprechen. Da geht es nicht, dass ein Partner so schwerwiegende Entscheidungen alleine trifft. Das ist ein ernstes Problem.
Sérieux et même grave problème.
Die französische Großbank BNP Paribas soll zwischen 2002 und 2009 entgegen den US-Bestimmungen Dollargeschäfte in den boykottierten Ländern getätigt haben. Auch Frankreichs Staatspräsident François Hollande hat sich in dieser Angelegenheit bereits eingeschaltet. Sein Sprecher kündigte an, wenn Hollande am Donnerstagabend US-Präsident Obama im Élysée-Palast empfängt, wolle er auf jeden Fall auch darüber sprechen.
Mit diesem Bericht aus Paris sind wir am Ende der Sendung. Jan Eisenberg in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.